Im Namen unseres Herrn Jesus Christus grüße ich Sie, grüße ich euch ganz, ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich nach längerer Zeit wieder mal bei euch hier in Burghausen sein kann, um mit euch gemeinsam auf das Wort Gottes zu hören. Einige von euch kennen mich unter anderem, nachdem wir vor vielen Jahren mal eine Astronomiefreizeit bei uns im Bayerischen Wald in Maut hatten. Seit der Zeit habe ich nach wie vor sehr gute Erinnerungen an Burghausen und freue mich immer wieder, von euch was zu hören. Nach über 30 Jahren des pastoralen Dienstes bin ich inzwischen seit 4 Jahren im aktiven Ruhestand. Und im Rahmen dieses aktiven Dienstes darf ich dann auch ab und zu mal außerhalb meines früheren Gemeindegebietes Predigtdienste tun. Und insofern freue ich mich, dass ich in diesem Rahmen auch hier sein kann. Ich spreche nach wie vor immer gerne auch über naturwissenschaftliche Themen. Das ist nach wie vor mein Hobby. Aber auch sehr gerne über neutestamentliche Texte. Und man höre und staune auch über alttestamentliche Texte. Heute möchte ich mit euch über einen alttestamentlichen Text nachdenken, den einige von euch sicherlich schon mal gelesen oder gehört haben und kennen, aus 2. Chroniker Kapitel 9. 2. Chroniker Kapitel 9. In den meisten Bibeln ist dieser Text überschrieben mit dem Besuch der Königin von Saba, also eine hochinteressante Begegnung einer Königin mit einem König. Und dieser Text soll uns heute beschäftigen. Ich lese einen Abschnitt aus 2. Chroniker 9, 1 bis 9 und werde zwischendurch dann wieder andere Texte noch dazu lesen. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde sagt, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat und zum König des Herrn deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat und auf das er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt und zu Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Soweit dieser Text. Dieser alttestamentliche Text ist an sich schon eine spannende Geschichte und geschichtlich gesehen sehr interessant. Aber dieser Text hat auch noch eine neutestamentliche Dimension, die man nicht ohne weiteres gleich im Text erkennen kann. Diesen neutestamentlichen Bezug zu diesem Text gibt uns Jesus Christus persönlich. Im Matthäusevangelium Kapitel 12, ab Vers 38 wird Jesus gefragt, wie sieht das dann aus mit der Endzeit? Und Jesus gibt ihnen einige Anhaltspunkte, wie es am Ende der Zeit aussehen wird. Unter anderem sagt Jesus in Kapitel 12, 42, die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird das verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ein sehr interessanter Bezug, den Jesus hier herstellt, indem er das da sagt, die Geschichte von Salomo hat auch sozusagen eschatologische Dimensionen. Es wird am Ende der Zeit noch eine Rolle spielen. Aber das Wesentliche, worum es mir heute geht, ist dieser letzte Satz, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Also mit anderen Worten, Jesus Christus vergleicht sich selber mit Salomo, dem bekanntesten König der damaligen Zeit in der ganzen Welt. In der Tat, wenn wir diese beiden Geschichten nebeneinander stellen, nämlich die Geschichte des Königs Israels und dann Jesus gegenüberstellen, dann müssen wir tatsächlich sagen, das, was Jesus als der König des Volkes Gottes auf Erden zu bieten hat, ist wahrlich viel mehr. Und in diesem Sinne möchte ich auch diesen Text auslegen, immer mit dem Vermerk, und siehe, Jesus ist noch mehr. Und er gibt noch mehr. Und er kann noch mehr. Und er weiß noch mehr. Und in jedem Fall ist er weit mehr als das, was der weiseste Mensch der damaligen Zeit in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Beide, so stellen wir fest, werden zum Beispiel Sohn Davids genannt. Salomo unmittelbar als Sohn des Königs David war bekannt. Auch Jesus nennt sich immer wieder und die Bibel bezeichnet ihn immer wieder als Sohn Davids von der gleichen Abstammung. Oder beide werden Friedensträger genannt. Im Namen Salomo Shalom ist das Wort Frieden enthalten. Und Jesus ist der Friedensfürst schlechthin. Er ist nicht nur der Überbringer des Friedens Gottes auf diese Erde, sondern er ist der Friede in Person. Und so gibt es eine ganze Reihe interessanter Parallelen, zum Beispiel, dass dieser Besuch aus fernem Land, aus dem Süden, heißt es im Matthäus-Evangelium, man weiß nicht so genau, wo nun Saba, wie das im Alten Testament den Text hier heißt, genau liegt. Was ist das Jemen gewesen? Einige vermuten, das war die Königin aus Jemen. Aber wie dem auch sei, in jedem Fall, es kamen Menschen quasi vom Ende der Welt, damals gesehen, um diesen Mann kennenzulernen. Und da kann ich nur sagen, auch bei Jesus Christus ist das so. Gleich zu Beginn, nach seiner Geburt, kamen die Weisen aus dem Morgenland, um Jesus kennenzulernen. Und bis heute ist das so, dass Menschen auf der ganzen Welt Jesus kennenlernen wollen und auch sollten. Zunächst stelle ich fest, dass die Königin von Saba, ihr Name wird uns nicht genannt, ist auch unwesentlich, nicht nur von ihm hörte und erstaunt war, sondern vielmehr den inneren Wunsch hatte, ihn persönlich kennenzulernen, ihm persönlich zu begegnen. Was ist das schon, wenn man gute Geschichten hört, aber selber die Erfahrung nicht gemacht hat und vor allem seine Zweifel überwunden hat, dass dem auch so ist? Sie gibt das hier ehrlich zu. Erstens hat man mir nur die Hälfte erzählt von dem, was ich jetzt erlebe, und zweitens, ich wollte es auch noch nicht glauben. Sie gibt das ja zu. In jedem Fall freue ich mich, dass er sich auf die Socken gemacht hat, in Begleitung natürlich eines ordentlichen Personals, hoch zu Ross oder wie auch immer, und brachte jede Menge Geschenke mit, denn schließlich wollte sie auch zeigen, was sie ist und was sie kann. Sie macht sich auf den Weg. Ich kann nur sagen, wer Jesus Christus kennenlernen will, der muss sich auf den Weg machen. Der kann nicht beim Hören sagen oder was auch immer stehen bleiben, sondern er muss sich wirklich auf den Weg machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Christus kennenzulernen, diese persönliche Beziehung suchen, mit ihm ins Gespräch kommen. Und ich kann nur sagen, etwas Schöneres kann es gar nicht geben. Nur zu oft, nur zu viele in unserem Lande bleiben beim Hörensagen stehen, machen sie gar nicht die Mühe, so wie diese Frau, die für uns durchaus ein großes Vorbild ist, es gemacht hat. Passau ist eine Studentenstadt. Wir haben immer wieder Studenten in der Gemeinde und freuen uns über diese jungen Menschen, die gut und gerne stundenlang mit wachsender Begeisterung diskutieren können. Unter anderem natürlich auch über religiöse Fragen. Ich spreche gerne mit Studenten. Hochinteressant ist für mich, wenn so angehende Juristen beim Jurastudium unbedingt ihr Bestes über Jesus sagen wollen und ihr Urteil schon gefällt haben, aber noch nie die Bibel gelesen haben. Und das ist dann immer für mich der entscheidende Einstieg nach dem Motto: sehr geehrter zukünftiger Rechtsanwalt oder Staatsanwalt oder Richter, kannst du dir vorstellen, wir sind in der Regel per Du, kannst du dir vorstellen, irgendwann mal über jemanden ein Urteil zu fällen, deren Akten du nicht gelesen hast? Das geht doch gar nicht, oder? Geht gar nicht. Die müssen sich damit auseinandersetzen. Und dann die Frage: hast du schon mal das Neue Testament durchgelesen, um dir persönlich eine Meinung über Jesus zu bilden? Nö. Was ich gehört habe, war in der Kirche oder sonst wie unter Kommilitonen haben wir darüber diskutiert. Das ist zu wenig. Es reicht nicht. Wer Jesus kennenlernen will, und der ist mehr und wichtiger und größer als Salomo, der muss genau das machen, was diese Frau hier an dieser Stelle macht. Sich auf den Weg machen, kommen und mit ihm ins Gespräch kommen. Und dann heißt das hier so schön, sie hat sich wirklich Gedanken gemacht, die gute Frau, was sie alles mit Salomo bereden wollte. Sie hat Fragen gehabt, die haben wir auch. Und sie hat jemanden gesucht, der auf ihre Fragen Antworten hat. Nun hat sie natürlich auch weise Leute in ihrem Lande gehabt, die durchaus auch zu den Weisen der damaligen Zeit zählten. Aber die konnten ihr nicht alle Fragen beantworten. Es gibt Fragen, die müssen wir beantwortet haben. Auf die wollen wir eine Antwort haben. Und die gehen manchmal weit über dieses Leben hinaus. Denn Fragen nur zum Alltag, das ist zu wenig. Wir Menschen sind so von Gott geschaffen, dass wir Fragen über dieses Leben hinaus haben. Und ich kann nur sagen, wenn es schon von Salomo in diesem Text heißt, und er antwortet ihr auf alle ihre Fragen, oder Vers 2, und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Das war Salomo nichts verborgen, was er nicht hätte sagen können. Und wie viel mehr kann ich nur sagen, ist Jesus Christus, der sagt, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Jesus ist die Antwort. Nicht nur irgendwelche Fragen des Alltags, sondern er ist schlicht und einfach die Antwort auf alle unsere Lebensfragen, die wir haben. Die Antwort. Und ich kann nur sagen, ist klar, ich gebe es zu, nachdem ich Christ wurde, habe ich immer noch einige Fragen, aber das sind eher mehr Fragen der Neugierde, für die grauen Zellen im Dachstübchen, Dinge, die mich wirklich brennend interessieren, aber die nicht existenziell sind, die nicht wirklich so wichtig sind, dass ich es unbedingt wissen muss. Und schließlich muss Gott auch ein paar Geheimnisse noch für uns haben, ein paar Überraschungen, die noch kommen. Das muss er nicht unbedingt gleich alles sagen. Aber auf all die wesentlichen Fragen meines Lebens, unter anderem, wer bin ich? Wo geht die Reise hin? Was macht mich eigentlich aus als Mensch? Auf diese Fragen, wo komme ich her, gibt es Antworten in der Bibel. Und diese Fragen, die müssen wir beantworten. Und zwar nicht nur, damit wir im Frieden leben können, sondern auch selig sterben können. Mein Gut, mit dem Tod wollen wir uns nicht unbedingt beschäftigen, das ist klar, aber der gehört auch zum Leben. Und wohl uns, wenn wir Fragen über den Tod hinausstellen. Das ist das Entscheidendste. Unsere Botschaft ist nun mal das Leben nach dem Tod. Und wir können uns Jesus ohne diese Botschaft, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, nicht vorstellen. Also insofern kann ich nur sagen, alle Fragen, alle, bitte, offen und ehrlich sagen: Herr Jesus, ich habe da eine Frage, kannst du mir die beantworten? Aber ich gehe nochmal dem Text entlang und schauen wir mal mit euch zusammen, was sie denn alles wissen wollte. Zunächst mal heißt das ja so schön in Vers 3, und die Königin von Saba, als sie die Weisheit Salomos sah. Wie kann man die Weisheit sehen? Indem man sieht, was der Mensch macht. Was er tut, wie er das macht. Nicht nur wie er redet, sondern sein Handeln ist ein Ausdruck seiner Weisheit. Da war sie baff. als sie das sahen. Die Weisheit des Königs sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer wieder neu begeistert, auch nachdem ich viele Jahrzehnte inzwischen mit Jesus lebe und, wie gesagt, nicht nur Theologiestudium, sondern auch der pastorale Dienst, der mich geprägt hat und mir quasi eine besondere Liebe zum Wort Gottes geschenkt hat. Ich bin immer wieder neu begeistert über die Weisheit Gottes, die er in der Heiligen Schrift uns Menschen offenbart. Von dem Aufbau der Heiligen Schrift, von der Logik, von dem wunderbaren Zukunfts, von der wunderbaren Zukunftsvision, von viel mehr, von der Zukunftsperspektive, die Gott uns schenkt, bin immer wieder neu begeistert. Und ich lese immer noch gerne rein für mich die Heilige Schrift, nicht nur zum Predigen. Etwas Großartiges. Ich sehe im Aufbau des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift so viel Weisheit, nicht nur für das Leben. Ich kann nur sagen, das Evangelium von Jesus Christus ist die menschenfreundlichste Botschaft dieser Welt. Keine Religion dieser Welt bietet das an. Es gibt Religionen, ohne sie zu nennen, die sind menschenverachtend, nicht nur frauenverachtend. Wir haben eine wunderbare Botschaft, so menschenfreundlich, menschenzugewandt, ist dieses Evangelium von Jesus Christus. Voller Liebe und Weisheit. Ich kann nur sagen, wohl uns, wenn wir die Weisheit Gottes entdecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja immer noch am Lernen. Ich möchte nicht nur klug sein und klug handeln. Ich möchte weise handeln. Und Weisheit ist mehr als nur Klugheit. Ich habe meinen Jungs, bei euch trifft das ja nicht zu, aber meinen Jungs immer wieder gesagt, ich habe 5 Söhne. Wer aus eigenen Fehlern lernt, ist klug. Das stimmt. Wer sogar die Fähigkeit hat, aus Fehlern anderer zu lernen, ohne sie persönlich zu begehen, der ist weise. Guck dir das mal an. Wenn ein anderer einen Bock schießt, musst du nicht auch noch das Gleiche zu tun, um zu erfahren, dass das eigentlich Unsinn ist. Wer noch nicht mal aus eigenen Fehlern lernt, naja, da fehlt es wahrlich an beidem. Klug sein ist gut. Ich möchte weise sein. Und ich muss sagen, ich bin immer noch am Lernen. Ich bin immer noch am Lernen. Ich möchte weise umgehen mit meinen Kindern und Enkelkindern. Ich möchte ein angenehmer Zeitgenosse sein. Ich möchte auch gerade bei meinen Enkelkindern, wir haben ja nun einige, mit ihnen gemeinsam das Leben gestalten, so gut wie es geht. Und da braucht man wirklich Weisheit. Ich kann nur sagen, die Königin von Saba hat den weisesten Menschen der damaligen Zeit kennengelernt. Uns kann ich nur sagen, wohl uns, wenn wir Jesus, der die Weisheit in Person ist, der den Geist der Weisheit hat, auch kennen. Und dann heißt das hier so schön, und sie sah den Tempel, den er gebaut hat. Was für ein toller Bau war das. Jede Menge Gold und Silber und sonstige Edelmetalle. Ja, prachtvoll. Alle haben das bewundert, was Salomo da errichten ließ. Aber ich kann nur sagen, in der Kurzfassung, auch dieser Tempel, das wissen wir aus der Geschichte, ist nicht nur aufgebaut, sondern auch wieder zerstört worden. Da wieder aufgebaut, wieder zerstört worden. Und dann haben die Römer ihn zum Schluss zum dritten Mal wieder zerstört und dieser Prachtbau hatte keinen Bestand. Wenn ich an Jesus denke, von dem es heißt, dass er seine Gemeinde baut, als den Tempel Gottes schlechthin. Die Gemeinde Jesu auf Erden ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ob das nun die Ortsgemeinde oder die Gesamtgemeinde, die Weltgemeinde ist, in jedem Fall, das ist die Wohnstube, der Wohnort, das Haus Gottes auf Erden. Im Vergleich zu Salomos Tempel hat diese Gemeinde Ewigkeitswert. Ja, Jesus ist mehr. Er bietet mehr. Und Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Nichts und niemand wird diese Gemeinde Jesu, die ins Leben gerufen hat, auslöschen können. Niemand. Und dann kann ich nur sagen, wenn sie schon über den Tempel gestaunt hat, lasst uns lieber über den Bau der Gemeinde. Und da muss ich natürlich sagen, gibt es große Unterschiede zwischen der Idealgemeinde, die ich mir vorstelle und die ich glaube, anhand der Bibel herausgelesen zu haben, und der Realgemeinde, die ich erlebe. Da gibt es manchmal himmelweite Unterschiede. Und manche wünschen sich am liebsten, in Jerusalem in der Gemeinde gewesen zu sein oder in Korinth. Ah, wirklich? Habt ihr nie gelesen, dass da die zwei in Jerusalem, nachdem sie gelogen haben, tot umgefallen sind? Oh, das ging knallhart zu. Korinth, Paulus hat die gegründet, großer Mann. Ach du meine Güte, ich wäre lieber Pastor im Pastor geblieben, als Pastor in Korinth gewesen zu sein. Also kann man Gott nur danken. Ich sehe die Gemeinde, auch nachdem ich über 30 Jahren mehrere Gemeinden begleitet habe, mit aufgebaut habe, unter anderem gegründet habe, immer noch aus göttlicher Perspektive und sage, es ist etwas Schönes. Etwas Schönes, auch bei all den Differenzen, die wir haben. Es ist wahr, mit der Gemeinde tun wir uns manchmal schwer, aber ohne Gemeinde können wir nicht leben. Zack, aus. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. An der Gemeinde will ich reifen. In der Gemeinde will ich bleiben, in der Gemeinde will ich leben. Und das bietet Jesus. Etwas Wunderbares. Also, der vergängliche Tempel von Salomo ist nichts dagegen. Die Königin von Saba staunt nicht zuletzt, heißt das hier, über die Speisen auf seinem Tisch. Ich bin sicher, die hat auch was Leckeres auf dem Tisch gehabt. Oh ja, durchaus, durchaus. Da gab es also schon Besonderheiten. Da gab es schon einige Köche zur damaligen Zeit. Die haben nicht nur gekocht, die haben kreiert. Ich kenne einen Hobbykoch, der kocht immer ohne Rezept, alles nach Abschmecken. Und wenn ich den mal gefragt habe bei verschiedenen Freizeiten, Otto, was kochst du heute? Sagte er, ich koche nicht, ich kreiere. Und es hat lecker geschmeckt, unglaublich. Alles mit dem Geschmackssinn. Hat immer noch gefragt, was haben wir denn da alles? Kreieren, da, kochen ist eine Kunst, es ist wahr. Es ist eine schöpferische Fähigkeit. Also ich sage scherzhaft, wenn ich kochen sollte, ich koche immer holländisch. Meine Spezialität heißt Van der Dose. Aber kochen ist eine Kunst. Und sie hat diese Kunst kennengelernt. Aber was sie da bei Salomo auf dem Tisch entdeckt, das übersteigt doch ihre Vorstellungskraft. Sie ist fasziniert, begeistert. Ich kann mich gut erinnern, weil ich ja Hobbyastronom bin, gehört das ja auch zu meinem Leben dazu, solche Geschichten. Als wir 86, schon ein paar Jahre her, einen bekannten amerikanischen Astronauten nach Passau eingeladen haben. Ich habe damals schon Beziehung zu denen gehabt, James B. Irwin, ich weiß nicht, wer den Namen mal gehört hat. Den haben wir nach Passau eingeladen zu Vorträgen, das heißt, es war eine ganze Rundreise mit diesem Astronauten und war eine aufregende Geschichte. Da dachte ich, wo bringst du solche berühmte Persönlichkeiten unter? Da bin ich zu einem wohlhabenden Menschen aus Passau, der ein berühmtes Hotel hatte, also Bildermann heißt das Hotel, Glasmuseum ist da drin, mitten in der Stadt gegangen, habe gesagt, hören Sie mal, wir bekommen also hier eine Prominenz und ich würde ihn gerne bei Ihnen in Ihrer Residenz hier unterbringen. Und der wollte es mir erstmal gar nicht glauben, dann ist nach Hause gefahren, hat erstmal damals noch in Büchern nachgeschaut, heute gibt es ja Internet dafür. Und rief mich dann an und sagte, Herr Pastor Janssen, also das ist ja großartig, also ich lade Sie ein und laden Sie Gäste ein und ich gebe ein Festessen. Und habe ich gemacht, ne? Leute aus der Stadt, aus den Kirchen eingeladen und alles mögliche. Wir waren so 25, 30 Leute, die ich da eingeladen, Namen verlesen alle. Dann saß ich da natürlich als der Gastgeber quasi, der das organisiert hat, an dem schönen Tisch, wunderschön gedeckt und hinter uns stand dann richtig gestandene Mannsbilder, interessanterweise, die meisten weltberühmten Köche sind Männer, ich staune immer wieder. Mit solchen schönen weißen Hüten da und mit einem weißen Handtuch so drüber und haben uns jeden Wunsch von Augen abgelesen. Und dann gucke ich, meine Güte, da sind mehrere Teller auf dem Tisch und mehrere Gabeln, mehr Messer und einige Löffel. Und ich dachte, was machst du denn hier? So was hast du noch nie gesehen, wo fängst du an? Und dann gab es natürlich gleich erstmal die Vorspeise, so was ganz Kleines, klitzig. Oh, dachte ich, meine Güte, also bei aller Vernunft, also wer soll davon satt werden, peinlich, was sage ich meinem amerikanischen Gast, wenn er so ein kleines Wachtelei da serviert bekommt als und so, nicht? Und ja, und dann Suppe und hin und her und Ich muss euch sagen, es war damals ein 5-Gänge-Menü. Und nach dem dritten Gang habe ich aufgegeben. Weiter bin ich da nicht gekommen. So lecker und viel war das Ganze. Wunderschön gedeckt, alles hat auch toll geschmeckt, nicht? Aber ich bin mir sicher, was Salomo da aufgetischt hat, das war noch ein bisschen mehr, ne? Als was die Königin so kannte. Lecker Sachen. Aber um das mit Jesus zu vergleichen, wenn Jesus sagt, und siehe, hier ist mehr, dann bietet er uns tatsächlich noch eine ganz andere Nahrung an, als das, was uns eigentlich nur 3-4 Stunden durchs Leben hilft. Auch wenn wir noch so viel gegessen haben, nach 3-4 Stunden haben wir schon wieder Hunger, nach 4 Stunden sind wir Bauchredner, da knurrt der Magen und nach 5 Stunden dann sind wir schon halb verhungert. Aber was Jesus uns bietet, vom Wort des Lebens, der da sagt, ich bin das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens, was Jesus uns bietet, das hat Ewigkeitswert. Das stillt unseren tiefsten Hunger und unseren tiefsten Durst ein für alle Mal. Ich kann nur sagen, er bietet mehr. Oh ja. Und insofern kann ich nur sagen, wohl uns, wenn wir diese Nahrungsquelle für unseren inneren Menschen kennen, da kann man staunen, was er alles zu bieten hat. Das Aufwarten seiner Diener heißt das ja, und die Gewänder seiner Diener, die staunen nicht schlecht. Ich sag's mal jetzt mit meinen Worten über die Arbeitsmoral der Angestellten. Es ist immer ein schwieriges Kapitel an jedem Hof, wenn es um die Posten geht. Das Postengerangel kennen wir ja aus Berlin und aus München und wo auch immer. Und die Frage, wer ist der Größte und vieles mehr. Also das ist ja schon manchmal zum Heulen, was da geboten wird. Aber offensichtlich kannte sie das auch, dass ihre Minister da Streit untereinander hatten und wer ist der Größte. Und Jesus sagt aber zu uns, unter euch soll es nicht sein. Die Könige, ja, die haben ihre Angestellte, aber ihr untereinander, ihr seid Brüder und Schwestern. Das ist eine ganz andere Rangordnung. Und Jesus mittendrin, ganz andere Rangordnung. Vor Gott sind wir alle gleich. Unabhängig von der Bildung, vom sozialen Stand, von der Herkunft, Kulturgeschichte, spielt alles keine Rolle. In den Augen Gottes sind wir alle gleich. Wir haben verschiedene Aufgaben, wir haben verschiedene Dienste. Ich kann nur sagen, wenn wir gemäß den Anweisungen Gottes, gemäß unseren Begaben und Fähigkeiten uns einbringen, dann gibt es eigentlich keine Konkurrenz unter uns, sondern jeder gibt sein Bestes und dann geht es allen gut. Davon leben wir als Freikirche. Von dem Priestertum aller Gläubigen, vom Einsatz aller in der Gemeinde. Davon leben wir. Das ist unser Markenzeichen als Freikirchen im Vergleich zu den Volkskirchen zum Beispiel. Dass unsere Leute sich engagieren, das ist der Normalfall. Klar, nicht in der Gemeinde, wenn dann aufgerufen wird am Sonntag, wir brauchen 3 Mitarbeiter für den Kindergottesdienst, melden sich sofort 5. Nicht? Oder so ähnlich. Also das wäre Idealfall wieder. Ne? Ich weiß, da gibt es auch Unterschiede, aber die sind eben bei uns in Passau zu beobachten, in Burghausen sicherlich weniger, aber ich kann nur sagen, wer begeistert von Jesus redet, wer begeistert für Jesus ist, der setzt sich auch ein mit dem, was Gott ihm anvertraut hat, weil er weiß, es ist nur ein kleines Dankeschön für das, was er für mich getan hat. Nur ein kleines Dankeschön. Ich will mit meinem Einsatz nichts anderes als die Liebe Gottes erwidern. Mehr nicht. Wer dem anderen sagt, ich liebe dich und tut nichts für ihn, also der sollte sich in Frage stellen. Der sollte sich in Frage stellen. Insofern kann ich nur sagen, was die Frau hier entdeckt, war einmalig, aber was Jesus uns zu bieten hat, ist noch viel, viel schöner und wertvoller. Ja, und dann heißt das, als sie die Opfer sah, da hat sie Bauklötze gestaunt, was der für Rinder und sonstige Schafherden da liefern ließ, um das alles auf dem Altar zu verbrennen, zu opfern, zur Ehre Gottes. Das hat seine Berechtigung gehabt, ist doch klar, aber das staunt die nicht schlecht. Aber ich kann nur sagen, das ist nichts dagegen zu dem Opfer, das Jesus Christus für uns gebracht hat. Nein, Salomo opfert nicht das Letzte. Er opfert aus dem, was andere geliefert haben. Seine Fürsten. Jeden Monat war ein anderer Stamm dran. der da Herden angetrieben hat, das hat er geopfert. Aus der Fülle, aus seinem Reichtum heraus. Aber wenn Jesus sagt, siehe, hier ist mehr, und Jesus sich persönlich als König für seine Untertanen, für uns opfert, das ist unvergleichlich mehr. Da kann ich nur staunen über seinen Einsatz. Und wenn die Königin schon über den Salomo staunte, um wie viel mehr sollten wir über Jesus staunen, das, was er für uns getan hat. Insofern kann ich nur sagen, was wir Menschen Gott opfern können, ist ja 0, nichts. Ich kann Gott großzügig meine Zeit opfern, aber dafür kriege ich das Geschenk des ewigen Lebens. Was ist schon meine Zeit im Vergleich zu dem, was Jesus mir gibt, das er durch sein Opfer gebracht hat? Ich kann Jesus meinetwegen viel Geld opfern, aber wissen wir auch, dass das alles sowieso ihm gehört? Dieses ganze Geld und vieles mehr. Und trotzdem, lasst uns unser Bestes geben, das, was wir können, zum Bau des Reiches Gottes. Und auch das versetzt schon Menschen ins Staunen. Aber nicht vergessen, es ist nur ein Erwidern, ein Dankeschön für das, was er für uns getan hat. Zum Schluss, die Königin staunt Bauklötze, sagt, nicht mal die Hälfte hat man mir verklickert. Und das, was ich jetzt höre, ist unglaublich. Und sie glaubt, den König von Salomo hier beschenken zu können mit Dingen, die er noch nicht hatte. Vielleicht. Einige Dinge hat er sicherlich noch nicht gehabt. Der war ja auch Sammler und Jäger, hat alles Mögliche gehabt und gesammelt. Aber als er der Meinung war, jetzt habe ich es ihm richtig gezeigt, was hier Reichtum bedeutet, heißt das dann am Schluss, Vers 12, und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat. Mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog also in ihr Land mit ihrem Gefolge, also nach Hause. Ja, im alten Orient galten andere Regeln. Das ist bis heute noch so. Wenn also man zu Besuch sein sollte, irgendwo in den altorientalischen Ländern, dann muss man aufpassen, was man sagt. Wenn man sagt, der Teppich da an der Wand, der sieht gut aus. Wisst ihr, was das für einen Orientalen bedeutet? Kannst du mir den schenken? Den will ich haben. Ja, die fühlten sich sofort verpflichtet, das zu schenken. Wenn es dir gefällt, kannst du gleich haben. Das gehört zur Höflichkeit. Und da ging sie sicherlich durch die Hallen und sagt, Salomo, was sieht das hier schön aus? Und Salomo hat, möchtest du haben? Kannst du mitnehmen. Überhaupt kein Problem, ich habe noch genug davon. Oh, das sieht auch wunderschön, kannst du auch mitnehmen. Ja, sie bekam mehr, viel mehr, als was sie gebracht hat. Ich kann nur sagen, so ist Jesus. Egal, was wir ihm geben und wenn es unser Leben ist, er gibt uns mehr. Wir geben ein bisschen Zeit, er gibt uns das ewige Leben. Was haben wir ihm schon zu geben? Unser altes Leben, unser kaputtes Leben manchmal. Unsere Schuld, unser schlechtes Gewissen. Und das will er haben. Genau das will er haben. Und dafür gibt er uns die Seligkeit schlechthin. Ich kann nur sagen, wenn schon Salomo das vermochte, wenn er der weiseste Mensch war, wenn er auf alle Fragen Antworten hatte und wenn er der Königin alles schenkt, was sie erbat, was sie wollte, was sie gesehen hat, und wie viel mehr Jesus, der Sohn Gottes, der König schlechthin, und an den sollten wir uns wenden. Also eine alttestamentliche Geschichte mit einer neutestamentlichen Dimension, einem neutestamentlichen Aspekt mit Jesus in der Mitte. Das wünsche ich mir. Und so lese ich meine Bibel immer wieder neu und bin begeistert über die Beziehungen, über den Bezug, den es hier immer wieder gibt. Nicht bei allen Texten ist das so, aber bei vielen, dass ich sage, was für eine spannende Geschichte. Das Leben mit Jesus ist wunderbar und einmalig. In diesem Sinne wünsche ich uns von Herzen Gottes Segen. Amen.